HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Wenn man so richtig drüber nachdenkt, wie das mal aussehen könnte, also da ich nie richtig weiß, was ich brauchen werde und was ich haben werde, versuche ich das oft einfach auch zu verdrängen, das Thema.
Wenn man mal so grob schätzt anhand der Fakten, was die Menschen heute verdienen, dann kann man sagen, von denen, die heute erwerbstätig sind, steuern ungefähr 20 Millionen auf eine Situation zu, dass sie wirklich eine sehr, sehr ungenügende Alterssicherung haben.
Im Moment ist es so, wenn man Mindestlohn beispielsweise einen Lebtag nur verdient, hat man ungefähr 517 Euro. Und ich will, dass die deutlich über der Grundsicherung sind. Und das heißt, dass jemand, der einen Lebtag nur Mindestlohn verdient hat, dann eher so Richtung 900 Euro bekommt.
Der Vorschlag von Herrn Heil ist unausgewogen, weil er auch Leute trifft, die gar nicht darauf angewiesen sind.
Ich will eben nicht gerne, dass wir Menschen, die in einer sehr guten Situation leben, auch noch die Renten aufstocken. Das ist auch denjenigen, die es dann über Steuern finanzieren müssen, finde ich nicht vermittelbar.
Also ich fände es ehrlich gesagt besser, wenn die Leute in der Zeit, wo sie arbeiten, vernünftig verdienen würden, dass sie das gar nicht nötig haben.
Respekt will er ihnen erweisen, der Bundesarbeitsminister, den Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und auch im Alter ihr Auskommen haben sollen. Und sie sollen sich natürlich etwas kaufen können für diesen Respekt. Deshalb soll es für alle, die mindestens 35 Beitragsjahre gearbeitet haben, einen Rentenanspruch von knapp 950 Euro im Monat geben. Eine durchaus ehrenwerte Idee, diese Respektrente, wie der sozialdemokratische Minister Hubertus Heil sie nennt. Vielleicht. Aber wohl auch eine Idee, die Schwachstellen aufweist, die viele Fragen offen lässt und die nach Meinung vieler Kritiker ihr Ziel nicht erreichen wird. Und doch liegt in dieser neuen Rentendebatte, in der Diskussion über die Grundrente, eine Chance. Denn die Debatte lenkt endlich mal wieder die Aufmerksamkeit darauf, dass und warum viele Menschen spätestens im Alter kein Auskommen haben werden. Wie dringend notwendig es ist, dieser Entwicklung rechtzeitig vorzubeugen und dass man sich Gedanken darüber machen muss, welche Mittel dafür taugen und welche nicht. Wenn es im Alter knapp wird, die Rentenfrage, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn mit der Rentnerin Evelyn Meyer-Globig in Bremen. Über sie hat die Journalistin Katharina Schröder im vergangenen Jahr ein Feature gemacht. Evelyn Meyer-Globig erzählt darin von ihrer kleinen Mietwohnung, in der es ihr im Winter oft zu kalt sei. Sie erzählt, dass sie schon seit Jahren nicht mehr verreist sei und dass Geschenke für ihre beiden Enkelkinder nur ganz selten drin seien.
Es war ein kleiner Zirkus hier in Bremen. Und dann dachte ich, ich habe eine Enkelin von 4 Jahren, auch die war noch nie im Zirkus. Mit der gehst du mal in den Zirkus. Ich gehe hin und frage nach den Eintrittskarten. So ein kleiner Mini-Zirkus. 32 Euro. So, aber nur meine Karte. Es war klar, ich kann mit ihr nicht in den Zirkus gehen. Die war bis heute noch nie in einem Zirkus. Nur ist sie erst 4, vielleicht hat sie ja noch die Chance. Aber ich kann nicht mit ihr nach Bremerhaven in den Kleintierzoo. Eintrittspreise, Fahrpreise, das ist alles zu viel.
Jahrzehntelang war Evelyn Meyer-Globig davon ausgegangen, dass sie im Alter finanziell gut zurechtkommen wird. Sie war fleißig, das kann man sagen, ohne zu übertreiben.
Also ich habe die ersten 10 Jahre meines Lebens als Großhandelskauffrau gearbeitet und habe dann umgeschult und bin Krankenschwester geworden. Und die letzten 14 Jahre, kurz vor der Rente, war ich dann im OP, im Augen-OP. Immer Vollzeit, immer. Als ich die beiden Kinder hatte, habe ich dann manchmal eine Nachtwache gemacht oder eine Extrawache im Krankenhaus, um nicht rauszukommen.
12 Jahre hat Evelyn Meyer-Globig eine Pause vom Job gemacht, als Mitte der 80er, im Abstand von 2 Jahren, ihr Sohn und ihre Tochter zur Welt kamen. Kitas mit langen Öffnungszeiten und Teilzeitstellen, so etwas war zu der Zeit noch nicht üblich. Damals war sie noch verheiratet, ihr Mann verdiente genug für alle 4. Die Familie lebte in einem Haus mit Garten. Finanzielle Sorgen kannte sie nicht.
Also wir sind in Urlaub gefahren, nicht jedes Jahr, aber in Abständen mal oder nach Berlin. Ich bin ja Berlinerin, habe da noch Freunde, also das ging alles. Wir haben nie im Luxus gelebt, aber es war immer genug, es hat gereicht.
Unterhalt zahlen muss ihr Mann nach der Trennung nicht. Doch auch allein kommt Evelyn Meyer-Globig mit ihrem Gehalt als Krankenschwester zurecht. Heute, als Rentnerin, sieht das anders aus. Weniger als 1.000 Euro beträgt ihre staatliche Rente jeden Monat. Sie liegt damit knapp über der Grundsicherung, die im Volksmund auch Rentner-Hartz IV genannt wird. Dazu kommt eine kleine Betriebsrente. Insgesamt hat sie weniger als 1.200 Euro zur Verfügung. Nach Abzug von Miete, Nebenkosten, Versicherungen und Haushaltsgeld bleiben ihr davon 130 Euro im Monat.
Nein, ich denke da nicht jeden Tag drüber nach. Aber ich denke zum Beispiel drüber nach, dass ich einfach nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen kann mit meiner Enkelin. Das finde ich, dann kommt es mir wieder. Ich bin eher eine Frau, die wütend wird, anstatt traurig.
Die moderne Wohnung, in der sie früher gelebt hat, kann Maja Globig sich heute nicht mehr leisten.
Ich hatte eine sehr, sehr schöne Wohnung. Die war ein bisschen größer, aber um die Größe geht es mir nicht. Aber die war nicht so morbid wie hier. Also, und wenn man die Wohnung sich genau anguckt, ja, und die ist sehr, sehr kalt. Also ich leide eigentlich darunter, wenn man eine Weile hier sitzt, dann merkt man die Kälte von unten. Es ist sehr, sehr fußkalt. Naja, also Vintage, sagt meine Tochter. Eine Vintage-Mono. Wenn man genau hinguckt, wenn man die Türen anguckt und so. Also das ist, ja.
Das erzählt die Rentnerin Evelyn Meyer-Globig in einem Feature der Journalistin Katharina Schröder. Das Feature trägt den Titel »Alt sein, arm sein«. Mit einem Fragezeichen, das aber mittlerweile immer mehr Menschen setzen und das viele von ihnen sogar schon durch einen Punkt oder ein Ausrufezeichen ersetzen. Nicht alle wohlgemerkt, es gibt auch viele Rentner, denen es gut geht, aber es sind die anderen, die einer größeren Aufmerksamkeit bedürfen. Wenn es nun nach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geht, dann soll eine Bevölkerungsgruppe in Deutschland auf gar keinen Fall im Alter arm sein, und zwar diejenigen, die mindestens 35 Jahre lang erwerbstätig gewesen sind. Mehr über diesen Vorschlag und über die Reaktionen darauf von unserer Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Sozialminister Hubertus Heil will bei der Grundrente klotzen und nicht kleckern.
Meine Vorstellung ist, dass wir da nicht 10 oder 20 Euro drauf machen. Das hilft ja niemandem, sondern es geht tatsächlich um einen ordentlichen Sprung.
Mit der Grundrente wolle die Koalition schließlich die Lebensleistung von Geringverdienern anerkennen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, betont der SPD-Politiker.
Im Moment ist es so, wenn man Mindestlohn beispielsweise einen Lebtag nur verdient, hat man ungefähr 517 Euro. Und ich will, dass die deutlich über der Grundsicherung sind. Und das heißt, dass jemand, der einen Lebtag nur Mindestlohn verdient hat, dann eher so Richtung 900 Euro bekommt.
Voraussetzung für den Zuschlag auf das Altersgeld: Der Empfänger muss mindestens 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben. Auch Teilzeitarbeit, Kindererziehungs- oder Pflegezeiten zählen mit. Minijobs dagegen nicht. Der Sozialminister schätzt, dass 3 bis 4 Millionen Menschen von seinen Plänen profitieren könnten. Die meisten von ihnen Frauen.
Das wird ein richtiger finanzieller Kraftakt, das ist gar keine Frage. Ich rechne mit einem mittleren einstelligen Milliardenbeitrag des Bundeshaushaltes dafür. Aber es sollte es unserer Gesellschaft wert sein. Es geht schließlich um Respekt vor Lebensleistung, auch darum, Altersarmut zu vermeiden. Und ich will eine Grundrente, die den Namen dann auch verdient.
Heils SPD und die Union hatten die Grundrente in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Allerdings nur in groben Zügen. Die genaue Ausarbeitung des Konzeptes oblag dem sozialdemokratisch geführten Sozialministerium. Im Text des Koalitionsvertrags formulierten die Verhandlungsführer beider Seiten Folgendes: Einführung einer Grundrente 10% über der Grundsicherung und als Voraussetzung für den Bezug der Grundrente eine Bedürftigkeitsprüfung. Die fehlt nun aber im Konzept des Sozialministers, sehr zum Ärger von Unionspolitikern wie Bundestagsfraktionsvize Carsten Linnemann.
Das, was Herr Heil jetzt vorschlägt, ist nicht zielgerichtet und viel teurer als angenommen.
Denn gäbe es eine solche Bedürftigkeitsprüfung, würden nicht 3 bis 4 Millionen Menschen von der Grundrente profitieren, sondern nur rund 200.000. Karl-Josef Laumann, der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels der Union und Sozialminister von Nordrhein-Westfalen, hatte die Grundrente bei den Koalitionsgesprächen mitverhandelt. Laumann besteht darauf, dass die Einkommenssituation oder eventuell vorhandenes Vermögen geprüft werden.
Wenn jemand deswegen immer nur 2-3 Stunden am Tag gearbeitet hat, das auch über 35 Jahre, weil man sich in einer Ehe die Aufgaben Beruf und Familie so verteilt hat und der Partner eine gute Rente hat, dann ist es natürlich schon eine Frage, ob man hier Renten aufwerten muss.
Der CDU-Sozialexperte plädiert für eine differenzierte Bedürftigkeitsprüfung. Heißt, selbstgenutztes Wohneigentum würde dabei außen vor gelassen, so wie in den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD eigentlich verabredet. Gleichzeitig warnt Laumann davor, Heils Grundrentenkonzept zu stark zu kritisieren.
Also ich finde, dass der Vorschlag eine Diskussionsgrundlage ist, die man jetzt nicht zerreden soll.
Die Linke und die Grünen bewerten Heils Modell als Schritt in die richtige Richtung. Die Linke fordert eine Mindestrente in Höhe von 1050 Euro. Die Grünen setzen auf eine steuerfinanzierte Garantierente für alle, die mehr als 30 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Das Konzept der FDP im Kampf gegen Altersarmut heißt Basisrente. Auch hier erhalten Menschen mit kleiner Rente zusätzlich Leistungen aus der Grundsicherung, müssen dabei aber weniger von ihren gesetzlichen Altersbezügen anrechnen lassen. Die AfD-Fraktion im Bundestag will geringe Renten durch höhere Löhne steigern und will Beamte und Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen.
Soweit unsere Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping über das Grundrentenkonzept von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, und wie der Koalitionspartner Union und die Oppositionsparteien dazu stehen. Dr. Florian Blank, Referent für Sozialpolitik beim Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Grundrente, die der Bundesarbeitsminister vorschlägt, wir haben es gerade noch mal gehört, soll allen zugutekommen, die mindestens 35 Jahre lang erwerbstätig gewesen sind, ohne dass geprüft wurde, ob die Betroffenen eine solche Grundrente tatsächlich zum Leben brauchen. Ist dieser Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung, so heißt das, nicht tatsächlich eine offene Flanke in diesem Konzept? Nicht nur, weil das Konzept an dieser Stelle vom Koalitionsvertrag abweicht, sondern auch, weil es vielleicht tatsächlich schwer vermittelbar ist, überhaupt nicht nach der Bedürftigkeit zu schauen?
Naja, man muss sich angucken, welches Problem man mit so einem Vorschlag wirklich bearbeiten will. Diese Frage nach geringen Renten, nach geringen Einkommen im Alter, lässt sich ja letztendlich von zwei Seiten aus angehen. Die eine Seite ist der Blick auf Bedürftigkeit, auf Armut. Da muss man dann gucken, was in einem Haushalt an Ressourcen vorhanden ist, wo möglicherweise sogar individuelle Bedürfnisse liegen. Darauf antwortet dieser Vorschlag nicht. Dieser Vorschlag reagiert auf ein anderes Problem. Der reagiert auf die Frage nach geringen Renten, nach einer langen Erwerbsbiografie. Das ist relativ systematisch klar durchdacht, schließt auch an frühere Erfahrungen im deutschen Rentenrecht an, die Rente nach Mindestentgeltpunkten, die ähnlich funktioniert hat. Es ist also eine Antwort auf die Frage, was wir bei geringen Renten machen. Wenn man jetzt nach Altersarmut gucken will, dann braucht es flankierende Maßnahmen, die ja in diesem Konzept mit Blick auf die Grundsicherung im Alter und das Wohngeld auch angedacht sind. Da muss man dann weiterdenken.
Das heißt also, indem der Bundesarbeitsminister dieses Kriterium 35 Jahre lang Erwerbstätigkeit als das Entscheidende ansetzt, betrifft seine Maßnahme letztlich nur eine sehr kleine Gruppe von denen, die drohen, in Altersarmut zu fallen.
Nun, es ist erstmal vor allen Dingen keine direkte Reaktion auf die Gefahr von Altersarmut. Da braucht es dann andere Maßnahmen. Es ist erstmal eine Reaktion auf ein bestimmtes Problem im Rentenrecht selber. Dass nämlich Menschen, obwohl sie lange Beiträge geleistet haben, eben kein angemessenes Auskommen aus der Rentenversicherung erhalten. Keine vernünftige Gegenleistung für ihre Beiträge. Darum sollen genau diese Renten dann eben aufgewertet werden. Letztendlich müsste man oder könnte man durchaus auch an anderen Stellen dann ansetzen, beispielsweise eben auf dem Arbeitsmarkt bei Mindestlöhnen, dass man die anhebt, um Menschen zu ermöglichen, sich dann eben eine auskömmliche Rente zu erarbeiten. Man kann aber eben auch so einen Vorstoß machen und den dann, wie gesagt, durch Maßnahmen auch in der Grundsicherung flankieren.
Sie haben jetzt eben gependelt zwischen den beiden modalen Hilfswerken könnte und müsste. Halten Sie denn den Ansatz, für den sich nun der Bundesarbeitsminister entschieden hat, das ist ja eine Priorität, die er damit setzt, halten Sie die für sinnvoll und für richtig?
Ich halte das in dem ersten Schritt für diskussionswürdig. Es fügt sich ja ein in eine ganze Reihe von Vorschlägen und auch umgesetzten Maßnahmen der aktuellen Koalition und auch aus der letzten Legislaturperiode in der Rentenpolitik Leistungen schrittweise ein Stück wieder auszubauen. Und in dem Sinne freue ich mich, dass da jetzt ein Schritt gemacht wird, auch den Koalitionsvertrag umzusetzen und auch mit Blick auf geringe Renten tatsächlich etwas zu machen. Ob das jetzt weitergedacht wird im Rahmen mit Blick auf eine Bedürftigkeitsprüfung, wie es ja im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, ob das eine volle Bedürftigkeitsprüfung wird oder nur eine Prüfung der verfügbaren Einkommen bei Vernachlässigung beispielsweise von Vermögen, das wird sich jetzt im politischen Prozess zeigen. In dem ersten Schritt ist das ein Vorschlag, der vom Koalitionsvertrag zwar abweicht, der aber, wie gesagt, an Traditionen in der Rentenpolitik anknüpft und mit der Rentenpolitik, wie sie ja über Jahrzehnte in Deutschland entwickelt worden ist, auch kompatibel ist.
Die Kritik, die am Vorschlag des Bundesarbeitsministers geübt wird, lautet ja einerseits, darüber haben wir ja schon gesprochen, das Konzept sei zu locker, was die Bedürftigkeit angeht. Andererseits sagen aber manche Kritiker, sei das Konzept auch zu streng, weil es eben sehr genau festlegt, wie viele arbeitende Beitragsjahre man da vorweisen muss, um in den Genuss zu kommen. Wäre da eine flexiblere Möglichkeit besser oder überhaupt machbar gewesen?
Es wird sich ja jetzt in den Diskussionen herausstellen, ob es bei diesen 35 Jahren bleibt, ob da in die eine oder andere Richtung hinterher von abgewichen wird. Aber wir haben natürlich grundsätzlich in der Sozialpolitik und im Rentenrecht ganz häufig das Problem, dass irgendwo eine Grenze, eine Jahreszahl eingesetzt werden muss. Beim Zugang in die Renten, an bestimmtes Renteneintrittsalter, aber eben auch Vorversicherungszeiten. Von daher kann man lange darüber diskutieren, ob 35 Jahre jetzt fair ist oder nicht, aber es läuft letztendlich, weil es natürlich ins Gesetz gegossen werden muss und eine Regelung für alle Rentnerinnen und Rentner und auch künftigen Rentnerinnen und Rentner gefunden werden muss, letztendlich auf irgendeine Art von Grenze und Grenzziehung hinaus.
Wie aufwendig müsste denn aus Ihrer Sicht ein Konzept sein, was jetzt nicht nur die Lebensleistung honoriert, wie das der Vorschlag des Bundesarbeitsministers will, sondern eben auch dieses womöglich viel größere Problem der Altersarmut bekämpft? Wäre das so aufwendig, dass man es im Grunde jetzt ohne lange politische Debatte gar nicht stemmen könnte?
Ich denke, das ist durchaus machbar. Und dieser Vorschlag ist ein guter Auftakt zu der Debatte. Und dann wird man sich natürlich über technische Details auseinandersetzen müssen, aber auch eben über die Grundfrage, welches konkrete Problem gelöst werden muss. Die Frage nach der Fairness in der Rentenversicherung, die Frage danach, wie eben lange Erwerbsbiografien honoriert werden. Soll das in den Vordergrund rücken oder soll eher die Frage nach Bedürftigkeit, nach einer Art von Grundsicherung in den Mittelpunkt rücken? Da werden sich jetzt die Koalitionäre verständigen müssen. Wovor ich allerdings etwas warnen möchte, ist, bei dieser sinnvollen und wichtigen Debatte über geringe Alterseinkommen den Blick aufs große Ganze zu verlieren. Die Koalition hat sich ja auch vorgenommen, über das Rentensystem insgesamt nachzudenken. Und das betrifft eben auch die Frage nach dem Rentenniveau. Da arbeitet eine Expertenkommission im Augenblick dran. Und ich würde dringend dafür plädieren, neben all den wichtigen kleineren und größeren Bausteinen in der Rentenpolitik, diesen Blick auf das große Ganze, die Frage, was soll das Gesamtsystem leisten, aus dem Blick zu verlieren.
Dr. Florian Blank, Referent für Sozialpolitik beim Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Vielen Dank. Älter werden ist die einzige Möglichkeit, länger zu leben, hat mal der Journalist Dieter Thoma gesagt. Etwas flapsig, aber zutreffend. Insofern werden wir alle, solange wir nur den nächsten Augenblick erleben, zwangsläufig älter. Nur Gedanken darüber machen wir uns in der Regel erst dann, wenn dieser mehr oder weniger schleichende Prozess im Laufe unseres Lebens immer weiter voranschreitet. Die Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen hat ihre Gedanken dazu in einem Buch aufgeschrieben im Jahre 2006, im Alter von 60 Jahren und 11 Jahre vor ihrem Tod.
Zu meiner Zeit, höre ich mich doch tatsächlich sagen. Zu meiner Zeit? Wie kam diese alberne Formulierung in meinen Sinn? Du liebe Zeit, wann ist oder vielmehr war das denn meine Zeit? Bin ich schon aus einer allgemeinen Zeit herausgefallen? Lebe ich bereits im Takt einer eigenen Zeit, die ins Verflossene changiert? Ist das Bezugsnetz meiner Assoziationen veraltet? Vielleicht. Es kommt jetzt häufig vor, dass von jemandem gesagt wird, er oder sie sei ein Star oder zumindest sehr bekannt. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wer das sein könnte. Und was viel schlimmer ist, will ihn auch nicht haben. Bin ich schon in Teilen meiner Existenz unzeitgemäß? Das Unzeitgemäße hat mich früh schon interessiert. Als junge Frau glaubte ich, an den veralteten Frisuren älterer Frauen erkennen zu können, wann sie ihrerseits glaubten, ihre beste Zeit gehabt zu haben. Hatten sie die Frisuren einfach aus Gewohnheit beibehalten oder sollte die Haarformation aus besseren und jüngeren Tagen einen alten Glanz konservieren? Lagen den geschmacklosen, weil altersunangemessenen modischen Empfehlungen, die ich meinen lebenszeitlich vorangeschrittenen Eltern für ihre Bekleidungen und Frisuren gab, der Wunsch zugrunde, sie in der für mich aktuellen, zukunftsgerichteten Zeit zu halten? Aber wie vertrug sich dieser liebevolle Wunsch mit den Bosheiten auf gleichem Felde? Hinten Lyzeum, vorne Museum, sagten wir über eine keineswegs alte Lehrerin, die sich eine kleine Samtschleife an den Hinterkopf gesteckt hatte.
Älter werden. Aus diesem Buch der Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen stammen die Gedanken, die wir gerade gehört haben. Wir kommen später noch einmal darauf zurück. Wenn es im Alltag knapp wird, die Rentenfrage, darum kümmert sich heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Denn Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat mit seinem Konzept von einer Grundrente zugleich eine alte Grundsatzdebatte wiederbelebt. Eine Debatte über die Gestaltung unseres Rentensystems. Viele, die sich bislang an dieser Debatte beteiligt haben und an ähnlichen früheren Debatten, haben dabei auch über das Rentensystem bei unseren Nachbarn in Österreich gesprochen und es als mögliches Vorbild bezeichnet. Lassen wir uns also von unserem Korrespondenten in Wien, Sajan Govedarica, berichten, wie das österreichische Rentensystem funktioniert und auch, wie gut es funktioniert.
Frau Letz ist Oma geworden. In einem großen Möbelhaus schaut die 67-jährige Wienerin nach Geschenken für ihren Enkel. Ob sie heute etwas kauft, weiß sie noch nicht. Zuerst möchte sie sich einen Überblick verschaffen.
Ich glaube, ich bin der Menschentyp, der sich nach der Decke streckt. Ich würde auf manches nicht verzichten wollen, aber andere Dinge, da kann ich sehr gut unterscheiden, was mir wirklich wichtig ist und was mir nicht so wichtig ist.
Seit 10 Jahren ist Frau Letz jetzt Rentnerin, in Österreich sagt man Pensionistin. Davor hat sie als Versicherungssachbearbeiterin bei einem Bauunternehmen gearbeitet. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder hat sie 2-mal für längere Zeiten ausgesetzt, danach nur in Teilzeit gearbeitet.
Natürlich ist mir etwas entgangen dadurch, dass mein Verdienst geringer war durch die geringere Arbeitszeit. Aber damit habe ich kein Problem.
Frau Letz bekommt eine Regelpension von 1.300 € netto im Monat. Rechnet man das in Österreich auch für Rentner übliche Weihnachts- und Urlaubsgeld dazu, kommt sie auf etwa 1.500 € netto im Monat. Trotz Teilzeitarbeit und Erziehungsunterbrechungen und der Tatsache, dass sie als Sachbearbeiterin im Berufsleben nicht zu den Spitzenverdienern gehört hat. Beamte oder Angehörige bestimmter Berufe bekommen deutlich mehr. Beispiele wie diese sind der Grund dafür, dass Österreich den Ruf hat, ein Rentnerparadies zu sein. Auch in Deutschland muss die Alpenrepublik immer wieder als Beispiel für ein funktionierendes Rentensystem herhalten. Professor Bernd Marien, Sozialwissenschaftler und Rentenexperte, widerspricht.
Man muss immer vergleichen die Ergebnisse mit den eingesetzten Mitteln. Und da ist das Pensionssystem in keiner Weise vorzüglich.
Zwar zahlen anders als in Deutschland auch Selbstständige und Beamte mit ein und der Rentenbeitrag auf dem Lohnzettel liegt mit 22% deutlich höher als in Deutschland. Weil die private und betriebliche Vorsorge wenig ausgebaut sind, muss der Staat aber jedes Jahr Milliarden zuschießen, rechnet Rentenexperte Bernd Marien vor.
Sie müssen sich vorstellen, dass die gutmütig gerechnet Finanzierungslücke Jahr für Jahr in etwa 15 Milliarden € ausmacht. In Deutschland wäre mit Faktor 10 zu multiplizieren, um das Äquivalent für Deutschland zu erahnen.
Ein weiteres Problem für die Rentenkassen ist die Langlebigkeit der Österreicher. Wenn sie im Schnitt mit 60 Jahren in Rente gehen, leben sie noch fast ein Vierteljahrhundert. So kommt es, dass einige länger hohe Renten beziehen, als sie in das Sozialsystem eingezahlt haben. Die Folge? Immer weniger Menschen zahlen für immer mehr Rentner.
So braucht man nicht mal einen Rechenschieber, um zu sehen, dass da die 3- bis 4-fachen Beträge entnommen werden, den Sozialversicherungen als eingezahlt werden, sodass wir tatsächlich eine gewaltige, auch intergenerationale Umverteilung haben.
Als Rentner hat man es gut in Österreich. Die Frage ist nur, wie lange das System so bestehen kann. Das macht auch Frau Letz Sorgen, nicht zuletzt mit Blick auf ihr Enkelkind.
Vor allem deswegen, weil ich sehr wohl zufrieden sein kann, aber das für die Zukunft mir auch wünschte.
Sagt eine Rentnerin in Österreich, mit der unser Korrespondent Sajan Govedarica gesprochen hat. Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, guten Abend.
Guten Abend.
Also auch das viel gelobte Rentensystem in Österreich läuft auf eine Finanzierungslücke zu. Das liegt, wie wir gerade gehört haben, zum einen an der hohen Lebenserwartung in Österreich, aber es liegt auch daran, dass der Staat in Österreich viel Geld zuschießen muss, weil private und betriebliche Altersvorsorge bei unseren Nachbarn wenig ausgebaut sind. Nun ist Letzteres hier bei uns in Deutschland anders. Das könnten wir also auf der Habenseite verbuchen. Und wenn wir uns nun außerdem in einem anderen Punkt ein Beispiel an Österreich nehmen würden, indem wir nämlich auch Selbstständige und Beamte in die Rentenkasse einzahlen lassen würden, könnte dann das österreichische System vielleicht doch ein Vorbild für uns sein?
Nein, nicht wirklich, denn natürlich kann man mehr Menschen einbeziehen. Das würde auch kurzfristig die Rentenkasse entlassen. Aber langfristig würde das auch wieder nicht viel tun, denn Menschen, die einzahlen, wollen ja auch etwas raushaben. Und also kurzfristig wäre es eine Entlastung, wenn man Beamte letztlich schlechter stellen würde, als was sie bisher haben. Aber das wäre mit Sicherheit keine Lösung, um die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland nachhaltig zu machen.
Nun haben Sie die Grundrente, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vorschlägt, zum Anlass genommen zu sagen, diese Grundrente könne der erste Schritt einer grundlegenden Rentenreform hier bei uns in Deutschland sein, die auch die grundsätzliche Finanzierung klären müsse. So haben Sie gesagt, in diesem Satz stecken gleich drei Elemente drin. Erster Schritt, Reform, Finanzierung. Fangen wir mal vorne an. Inwiefern könnte denn die Grundrente, die der Bundesarbeitsminister vorschlägt, ein richtiger erster Schritt sein?
Erst einmal muss man feststellen, dass wir in Deutschland immer mehr Menschen haben mit unterbrochenen Erwerbsbiografien, die eben nicht 40, 45 Jahre am Stück Vollzeit arbeiten, sondern häufig nicht arbeiten, Teilzeit arbeiten, eine Zeit lang arbeitslos sind oder nicht erwerbstätig. Vor allem viele Frauen sind davon betroffen. Und das heißt ganz konkret, dass in den nächsten Jahren die Menschen, die in Rente gehen werden, 40% dieser Menschen werden einen deutlichen Gehaltseinschnitt haben von dem, was sie nachher noch übrig haben, weil eben viele nicht privat vorgesorgt haben oder nicht viel privat vorgesorgt haben. Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland heute, 48% ist das Rentenniveau, also vom durchschnittlichen Lebenseinkommen. Das heißt, bereits jetzt müssten viele Menschen den Gürtel enger schnallen. Das wird in der Zukunft deutlich zunehmen. Und eine Rentenreform muss auch überlegen, wie sie Arbeit honoriert und was sie den Menschen an Ansprüchen gibt. Und deshalb sehe ich die Grundrente, also die Überlegung, man muss Menschen mit geringem Einkommen ermöglichen, auch im Alter eine Absicherung zu haben. Das Element ist wichtig. Das adressiert oder versucht, die Grundrente zu adressieren, auch wenn das Konzept sicherlich auch einige Probleme hat.
Ich entnehme aber Ihren Worten, dass der Ansatz des Bundesarbeitsministers, sich auf diese 35 Jahre Erwerbstätigkeit zu stützen, eigentlich Ihrer Ansicht nach an der Geschichte vorbeigeht. Denn Sie haben ja gerade ausgeführt, es kommen gar nicht mehr so viele Menschen auf so viele Jahre.
Ja, es werden auch in Zukunft natürlich viele drauf kommen, aber es gibt halt auch viele, die nicht 35 Jahre arbeiten können. Und was passiert mit denen, die 34 Jahre gearbeitet haben? Die profitieren dann von der Grundrente nicht. Ich glaube, die Grundrente ist sicherlich eine Verbesserung im Vergleich zum Status quo. Das muss man einfach mal festhalten.
Sagen. Inwiefern?
Ja, weil man hier 3 bis 4 Millionen Menschen mit erreicht, deren Leistung, Arbeitsleistung aufgewertet werden, also die mehr Rente als bisher dadurch erhalten. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das gerecht oder ungerecht ist. Aber
ja, klar, einige werden ja sagen, sie fühlen sich dann abgewertet dadurch, nicht? Dass sie eben mehr gearbeitet und mehr eingezahlt haben, aber dann am Ende auch nicht mehr bekommen als die, die durch die Grundrente dann aufgewertet werden.
Genau, das ist das Problem. Also was für die einen gerecht ist und den einen hilft, nämlich denen, die davon profitieren, gilt es natürlich für die anderen, die nicht davon profitieren, dass sie sich zurückgesetzt fühlen oder auch dafür zahlen müssen. Also es ist eine Verteilungsfrage. Aber die Grundidee zu sagen, wir müssen Menschen, die zu geringen Löhnen gearbeitet haben, deren Leistung müssen wir aufwerten, damit die auch im Alter eine Absicherung haben. Ich glaube, die Frage ist, wird wahrscheinlich von den meisten bejaht oder wird zugestimmt. Die Frage ist dann, wer zahlt dafür? Wer bekommt diese Vorteile nicht und wer zahlt dafür? Und da liegt letztlich das Problem, denn wenn man das über Steuern finanziert, so wie das SPD-Konzept das jetzt vorsieht, heißt es letztlich, die junge Generation zahlt dafür. Es findet eine Umverteilung von jung zu alt statt. Also auch junge Menschen mit geringem Einkommen müssen dafür zahlen. Und das ist eigentlich nicht nachhaltig, denn wir haben eine demografische Wende. Die Beiträge für die jungen Menschen werden eh schon steigen müssen. Und wenn man jetzt nochmal oben Steuern draufsattelt, dann ist die Gefahr groß, dass man damit auch das System überfrachtet und so stark beansprucht, dass letztlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit geringer wird.
Wie wäre denn dann eine bessere Finanzierung aus Ihrer Sicht, wenn Sie sagen, man soll reformieren und das wird auch was kosten, da muss das Geld ja irgendwo herkommen?
Die richtige Lösung halte ich, dass man innerhalb der Generation umverteilt. Wir wissen heute, dass Menschen mit geringem Einkommen eine deutlich geringere Lebenserwartung haben. Heißt auch, sie erhalten für eine wesentlich kürzere Zeit diese Rentenzahlungen. Wir nennen das Äquivalenzprinzip. 1 Euro, der eingezahlt wird, hat die gleiche monatliche Forderung an Rente, egal ob das jemand einzahlt, der sehr hohes Einkommen, sehr hohe Löhne hat oder sehr niedrige Löhne hat. Und hier zu sagen, man will Menschen mit geringen Löhnen einen höheren Anspruch, höheren Rentenanspruch geben, auch mit berücksichtigen, dass sie eben nicht die gleiche Lebenserwartung haben, ist das, was viele Länder eh praktisch schon praktizieren. Also viele andere machen das so, dass man mit geringeren Einkommen einfach mehr Ansprüche erwirbt. Eine solche Veränderung des sogenannten Äquivalenzprinzips wäre für mich eigentlich die richtige Lösung, weil man damit alle Probleme vermeiden kann, mit dem weniger als 35 Jahre bekommen nichts, die, die ein bisschen mehr als die Grundrente haben, bekommen auch davon nichts. Also man würde letztlich hier eine sehr viel bessere Verteilung, alle Menschen mit geringen Löhnen, Ansprüchen würden profitieren und es würde eben nicht die junge Generation über höhere Steuern belastet. Also es gibt gute Lösungen. Noch kurz ein zweiter Punkt, der aber auch essentiell ist. Letztlich müssen wir auch über eine längere Lebensarbeitszeit nachdenken. Wie Sie eben zu Österreich gesagt haben, Lebenserwartung steigt. Und das heißt, auch letztlich müssen wir als Arbeitnehmer auch länger arbeiten.
Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und seine Vorstellungen von einer grundsätzlichen Rentenreform. Vielen Dank. Älter werden, so heißt das Buch, das die Literaturwissenschaftlerin und Essayistin Silvia Bovenschen geschrieben hat, als sie 60 Jahre alt war und sich unter anderem Gedanken über Schönheit und Verlust gemacht hat.
Ach, da bin ich richtig froh, dass ich nicht mehr 48 Jahre alt bin, sonst müsste ich mir jetzt basal und instinktiv die Frage stellen, ob es in meinem Verschulden läge, dass ich nicht mehr aussehe wie Catherine Tremell, also Sharon Stone, so glatt, so straff, so sexy, sagt eine ältere Bekannte, der ich im Foyer eines Kinos begegne. Ich kann gut älter werden, weil ich nicht schön war in meiner Jugend, sagt eine sympathische Dame, die ich ein wenig kenne. Anderen, die ich besser kenne, ergeht es schlechter. Jene, deren Selbstwertgefühl sehr stark mit den Graden ihrer erotischen Attraktivität verknüpft ist. Wann und wie finden solche Verknüpfungen statt? Sie müssen mehr leiden, mit jedem Jahr und jeder Falte. Haben Sie in den attraktiven Jahren wenigstens den Rahm abgeschöpft? Mir fällt die Äußerung meiner Freundin M.L. ein, die einmal von einer Frau, die ich nicht kenne, sagte, sie war vollkommen vergeblich schön. Ich betrachte eine Fotografie, die mich zeigt. Sie wurde vor etwa 10 Jahren aufgenommen. Ich erinnere mich, dass ich diese Ablichtung damals abscheulich fand, ältlich und unvorteilhaft und nur vergessen hatte, sie zu vernichten. Jetzt finde ich, dass ich darauf verglichen mit meinem heutigen Zustand recht passabel aussehe. Jetzt würde ich gerne so aussehen. Offensichtlich hat sich etwas in mir schon mit den weiter zurückliegenden Verlusten abgefunden, denn ich käme nicht auf die Idee, mir ein Aussehen zu wünschen, wie ich es mit 20 Jahren hatte. Die Person, die die Fotografien dieser Zeit zeigen, ist mir fremd. Ja, das war ich. War ich das?
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wenn's im Alter knapp wird, die Rentenfrage. So haben wir diesen Tag genannt. Und mit dieser Rentenfrage sehen sich auch Menschen konfrontiert, die noch weit vom Rentenalter entfernt sind, die aber zum einen irgendwann dorthin kommen werden und zum anderen bereits jetzt davon betroffen sein können, wenn es darum geht, das Rentensystem zu finanzieren. Anna Brahm, Jahrgang 1988, ist Politikwissenschaftlerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Oldenburg und zugleich Vorsitzende und Sprecherin der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Guten Abend.
Guten Abend.
Auf der Homepage Ihrer Stiftung gibt es unter anderem ein Positionspapier für eine generationengerechte Reform der gesetzlichen Rentenversicherung. Und da steht auf Seite 10, ein in Vollzeit tätiger Arbeitnehmer, der lange eingezahlt hat, sollte eine Rente spürbar oberhalb der Grundsicherung erhalten. Das heißt, der Vorschlag von Bundesarbeitsminister Heil müsste aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung gehen, oder?
Genau, also man kann schon sagen, dass es grundsätzlich zu befürworten ist, wenn Personen, die auch lange gearbeitet haben, auch eine Rente über Grundsicherungsniveau erhalten. Allerdings muss man natürlich immer ganz genau auf die Finanzierung auch schauen. Und Marcel Fratscher, den wir gerade eben gehört haben, hat es ja schon gesagt, wir haben mit Hubertus Heils Rentenplänen eine steuerfinanzierte Grundrente. Das ist ordnungspolitisch richtig, dass wir das Ganze eben nicht aus Beiträgen oder weil dafür keine Beiträge gezahlt worden sind, eben nicht aus der Rentenkasse nehmen. Gleichzeitig zahlen natürlich die Jungen auch dafür. Und da muss man eben genau hinschauen, wie belastet das die Generation jeweils im Vergleich?
Das heißt, Sie würden sich dagegen wehren als Steuerzahlerin und Angehörige einer jüngeren Generation, dass diese Grundrente aus Steuermitteln finanziert wird?
Also grundsätzlich, wie gesagt, ordnungspolitisch richtig aus Steuermitteln. Aber wir müssen natürlich auch immer aufpassen, dass dann das Geld nicht an anderer Stelle fehlt. Also gerade Zukunftsausgaben für Bildung, für Digitalisierung, für den Kita-Ausbau, die dürfen dann eben nicht hinten rüberfallen, weil wir uns zu sehr eben mit der Rente beschäftigen. Wir brauchen einfach ein faires Verhältnis zwischen den Generationen. Und das bedeutet, wir brauchen Ausgaben, die beide Generationen eben auch besser stellen.
Ihre Generation ist ja in der schwierigen Lage, dass sie sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft im Blick haben muss. Sowohl das, was sie jetzt zum Leben brauchen und was sie jetzt leisten müssen, als auch das, was sie später brauchen, wenn sie selbst alt sind. Spüren Sie da manchmal einen Interessenkonflikt in sich selbst?
Ja, es ist natürlich schon sehr schwierig, wenn man als junger Mensch sich eben auch Gedanken über die Rente macht und dann auch merkt, es ist eine ganz große Unsicherheit da. Ich werde wahrscheinlich in 40 Jahren erst in die Rente gehen. Das bedeutet natürlich, welche Rentenpläne jetzt gerade festgezurrt werden. Wer weiß, ob die dann überhaupt noch gelten. Grundsätzlich ist es für uns natürlich jetzt auch schwierig zu sparen. Es ist wenig attraktiv, weil wir niedrige Zinsen haben. Außerdem sind die jungen Generationen sowieso viel häufiger noch in prekären Beschäftigungsverhältnissen angestellt oder auch nur befristet angestellt. Das heißt, sie können auch gar nicht so einfach auf diese 35 Beitragsjahre auch kommen, die jetzt in der Grundrente vorgesehen sind.
Wie sieht denn Ihr Konzept für ein gutes, gerechtes, auskömmlich und finanzierbares Rentensystem aus? Wenn Sie da ein Positionspapier erarbeitet haben, dann haben Sie ja bestimmt eine Menge Gedanken schon darauf verschwendet.
Ja, das kann man so sagen. Also grundsätzlich finden wir es beispielsweise ganz gut, das kam vorhin im Beitrag ja auch schon vor, dass man die Basis der Einzahler einfach auch erweitert. Das bedeutet, dass wir Beamte, Selbstständige und auch Abgeordnete mit in die gesetzliche Rente einbeziehen wollen. Das heißt natürlich, die erwerben auch wieder Ansprüche, klar. Aber wir würden damit diese kritische Phase 2030 vor allem besser managen können, wenn die geburtenstarken Jahrgänge, also unsere Babyboomer, in Rente gehen werden. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch Gedanken darüber machen, wie wir das Renteneintrittsalter erhöhen, weil wir eben immer länger leben.
Wir haben ja jetzt eben schon über den Vorschlag des Bundesarbeitsministers, Stichwort Grundrente, gesprochen, allerdings bislang nur unter dem Aspekt Finanzierung. Halten Sie denn den Ansatz, den er da verfolgt, auch inhaltlich für sinnvoll, dass es sich lohnen würde, über eine Finanzierung nachzudenken?
Ja, grundsätzlich schon. Also wir müssen sehen, dass wir natürlich auch, Stichwort Generationengerechtigkeit, auch was gegen die Altersarmut unternehmen. Grundsätzlich ist es aber auch eher jetzt Armutspolitik als auch Rentenpolitik. Also wir sind mehr bei der Frage der sozialen Gerechtigkeit als bei der Generationengerechtigkeit, wenn wir uns genau die Pläne mal anschauen. Was mich ein bisschen irritiert ist, wir haben eben diese Expertenkommission eigentlich, die Rentenkommission, die von der Bundesregierung eingesetzt worden ist. Und die hat natürlich auch eine gewisse Vorgabe, wie sie jetzt auch arbeiten soll und ein nachhaltiges Rentensystem entwickeln soll. Gleichzeitig kommen immer neue Gesetze, immer neue Vorschläge und Rentenpläne, die auch die Arbeit dieser Rentenkommission, also die Handlungsspielräume und Denkspielräume, ganz stark einschränken. Das heißt, da müsste man auch nochmal genau nachschauen, was ist überhaupt der Zweck auch dieser Rentenkommission, wenn da immer wieder neue Steine, sag ich mal, in den Weg gelegt werden.
Sie haben eben, das ist mir aufgefallen, unterschieden zwischen sozialer Gerechtigkeit und Generationengerechtigkeit. Mhm. Ist das eine zwangsläufige Unterscheidung, weil die Generationen dann doch zu unterschiedliche Interessen verfolgen?
Also das ist ein bisschen theoretisch. Bei der Generationengerechtigkeit schauen wir eben auf das Gerechtigkeitsverhältnis zwischen den Generationen, also beispielsweise zwischen Jung und Alt, heutigen und zukünftigen Generationen. Und bei der intragenerationellen Gerechtigkeit, darunter fällt beispielsweise die soziale Gerechtigkeit, wenn wir uns eine Generation anschauen und eben das Gerechtigkeitsverhältnis innerhalb dieser Generation, beispielsweise dann das Verhältnis von Arm und Reich.
Halten Sie es denn für möglich, dass bei dem Ziel, soziale Gerechtigkeit dabei zu führen, dass man da alle Generationen auch tatsächlich unter einen Hut bekommt? Oder wird da immer die eine gegen die andere ausgespielt werden?
Es ist immer sehr schwierig. Also wir brauchen einfach viel mehr Generationendialog. Es wird häufig ein Generationenkonflikt herbeibeschworen, der oftmals gar nicht so stattfindet. Wir haben es einfach mit Verteilungsproblemen oder zu tun und die müssen gelöst werden. Also ich halte da sehr wenig von, immer jung gegen alt auszuspielen, und gerade Stichwort Rentenkommission, da wäre es natürlich sinnvoll gewesen, bei der Besetzung auch darauf zu achten, dass da auch junge Menschen drin vertreten sind, genauso wie auch heutige Rentner. Aber da sind leider nur die erwerbstätigen Generationen vertreten. Und die sind halt auch nicht mehr so jung. Da wäre es halt sinnvoll gewesen, dass man da zumindest noch eher einen Austausch zwischen Jung und Alt herstellt.
Anna Brahm, Vorsitzende und Sprecherin der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Vielen Dank. Ja, zwischen der jungen Generation von Anna Brahm und der älteren Generation der Rentnerin Evelyn Meyer-Globig, von der wir zu Beginn unserer Sendung gehört haben, steht nun die Generation derer, die Anna Brahm eben auch schon erwähnt hat, die noch keine Rentner sind, die aber schon den größeren Teil ihres Erwerbslebens hinter sich haben. Und gerade in dieser Generation gibt es viele, die mit Unbehagen an die Zeit denken, in der sie kein Erwerbseinkommen mehr haben werden, sondern in erster Linie auf ihre Rente angewiesen sind. Unser Wirtschaftsreporter Lars Hofmann hat mit Arbeitnehmern aus dem Gaststättengewerbe gesprochen und mit einem Vertreter ihrer Gewerkschaft.
Viele reden nicht gerne über Geld, geschweige denn darüber, was sie in der Rente bekommen. Auch diese Frau will keine genauen Zahlen nennen. Nur so viel. Der Gedanke an die eigene Rente macht sie nervös.
Das wird relativ knapp, wie es aussieht. Ich war einige Jahre selbstständig und das macht sich bemerkbar am Ende. Auf jeden Fall. Es wird knapp.
So wie viele andere Menschen hat sie Jahre, in denen sie wenig oder kaum in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Und das macht sich am Ende bemerkbar. Den Gedanken, Menschen, die 35 Jahre gearbeitet oder sich um Kinder und Angehörige gekümmert haben, eine Grundrente von rund 900 Euro zuzusichern, finden viele richtig.
Wenn jemand wirklich so lange gearbeitet hat, dann hat er natürlich auch Anspruch auf einen Betrag, der ihm das Leben ermöglicht, ohne dass er in die Armutsgrenze abrutscht. Das halte ich schon für sehr richtig.
Dass Menschen tatsächlich arbeiten und so wenig verdienen, dass sie nur ein paar hundert Euro Rente bekommen, ist Realität, sagt Peter Martin Cox. Er sitzt in seinem Büro bei der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten im Frankfurter Gewerkschaftshaus. Den Plan, nach 35 Jahren wenigstens eine Grundrente zu zahlen, findet er richtig und notwendig. Auch wenn das längst nicht jedem helfen würde. Peter Martin Cox greift nach einem Papier auf seinem Schreibtisch.
Ja, ich habe hier gerade so einen Bescheid hier liegen. Da hat jemand aktuell, der kommt nicht auf 35 Berufsjahre, der hat hier eine Rente aktuell erhöht auf 378 Euro. Der hat über 20 Jahre gearbeitet hier, immer auch viel Nachtarbeit. Wie gesagt, dieser Mensch würde ja gar nicht von der Rente profitieren, weil er nicht auf die 35 Jahre kommt. Aber das ist konkrete Armut in Deutschland.
In vielen Branchen würden niedrige Löhne gezahlt. Oft sogar nur der Mindestlohn, sagt Peter Martin Cox. Und das wirke sich dann eben bei der Rente aus.
Wenn wir Branchen angucken wie das Bäckerhandwerk, alle Beschäftigten, die im Franchise-Bereich sind oder im Hotel- und Gaststättengewerbe, und wenn wir dann noch gebrochene Erwerbsbiografien haben, was ja sehr häufig der Fall ist, dann ist das der Regel. Und ich habe viele Mitglieder, die, wenn die am Ende des Tages aus dem Berufsleben ausscheiden, ihre Mitgliedschaft kündigen, weil sie nicht das Geld haben, 2,60 Euro, das ist der Beitrag als Rentner, den sie nicht zahlen können.
Das habe zugenommen, sagt Peter Martin Cox von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten. Der Niedriglohnbereich ist in den letzten rund 20 Jahren gewachsen. Und der Mindestlohn garantiere ohnehin keine Rente, von der man leben könne.
Also wir sehen das ja. Die Menschen kommen dann zu uns mit ihrem Rentenbescheid. Und wir haben auch ganz viele Mitglieder, die in ihre Heimatländer zurückkehren, weil natürlich von der bescheidenen deutschen Rente unter Umständen in Griechenland, in der Türkei ein besseres Leben ist. Auch das hatten wir vor Jahren nicht. Wir haben sozusagen eine Flucht aufgrund von Armut in Deutschland in ihre Heimatländer zurück.
Viele Menschen trauten sich auch nicht, Grundsicherung im Alter oder Wohngeld zu beantragen, erzählt Peter Martin Cox. Für diese Menschen sei Beratung wichtig.
Ich habe letzte Woche noch jemand gehabt, der hat die Jahre voll gehabt, aber dem habe ich dringend geraten, auch Wohngeld zum Beispiel zu beantragen. Ja, es gibt tatsächlich diese Menschen, die dort Hemmungen haben. Einmal das und dann häufig beherrschen die überhaupt nicht gar nicht die Bürokratie, sondern wir füllen dann für sie die Anträge aus.
Und so sind sich viele in einem Punkt einig. Eine Grundrente, schön und gut. Man müsse aber früher ansetzen.
Also ich fände es ehrlich gesagt besser, wenn die Leute in der Zeit, wo sie arbeiten, vernünftig verdienen würden, dass sie das gar nicht nötig haben.
Früher ansetzen also, und zwar auf dem Arbeitsmarkt, damit Menschen, bevor sie das Rentenalter erreichen, so viel verdienen, dass sie im Alter nicht auf eine Grundrente angewiesen sind. Aber das, so haben wir im Bericht von Lars Hofmann erfahren, trifft eben auf viele Arbeitnehmer nicht zu. Mit der Situation und den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt beschäftigt sich seit vielen Jahren Professor Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Guten Abend.
Guten Abend.
Es gehöre zur Realität, haben wir gerade gehört, dass Menschen mit ihrer Erwerbsarbeit so wenig verdienen, dass sie im Alter nur ein paar hundert Euro bekommen. Welche Entwicklungen, welche Fehlentwicklungen auf dem Arbeitsmarkt tragen denn vor allem dazu bei?
Also wir sind hier genau an einer fundamentalen Veränderung der vorgelagerten, also der Rente vorgelagerten Systeme, vor allem des Arbeitsmarktes angekommen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten, vor allem seit Anfang, Mitte der 90er Jahre, eine erhebliche Polarisierung der Einkommen in Deutschland gesehen. Und das hängt zusammen damit, dass wir etwa seit Mitte der 90er Jahre einen stark expandierenden Niedriglohnsektor in Deutschland haben. Übrigens also schon lange vor den sogenannten Hartz-Reformen. Und gleichzeitig haben wir zwar Jahr für Jahr immer mehr Beschäftigte, aber ein großer Teil ist bislang auf die Expansion der Teilzeitarbeit zurückzuführen. Das heißt, wir haben gerade bei den Frauen stark steigende Erwerbsquoten, aber eben nicht in Vollzeit, sondern in Teilzeit. Und das sind die beiden zentralen Risikofaktoren für die Alterssicherung, denn in der Rentenformel, wie wir sie in Deutschland haben, ist Teilzeitarbeit und vor allem ein sehr unterdurchschnittliches Einkommen schlichtweg nicht vorgesehen, beziehungsweise führt dann zu mickrigen Renten.
Finanzielle Probleme im Alter entstehen also aus Problemen, die schon vorher im Arbeitsleben aufgetreten sind. Von diesen Problemen aber nimmt das Grundrentenkonzept von Bundesarbeitsminister Heil, wie wir schon einige Male in der Sendung festgestellt haben, nur einen Teil in den Blick. Sein Konzept bezieht sich auf Menschen, die mindestens 35 Arbeitsjahre vorweisen können. Wie sehr geht dieser Ansatz an der heutigen Arbeitsmarktsituation vorbei aus Ihrer Sicht?
Also man kann, und das meine ich erstmal überhaupt nicht als Vorwurf, feststellen, dass alle Bemühungen um sogenannte Grundrenten, das ist eine Reparaturmaßnahme für die Probleme, die lange Jahre vorher angefallen sind. Deswegen, selbst wenn wir jetzt die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt verändern würden, was die Vergütung angeht beispielsweise, unabhängig, ob das realistisch ist, würde das für die vielen, die mit zerschossenen Erwerbsbiografien und niedrigen Arbeitseinkommen jetzt und in den nächsten Jahren in die Rente gehen, an deren Situation würde das nichts ändern. Also insofern ist das der Versuch, jetzt heilend oder korrigierend einzugreifen. Aber das ist der entscheidende Schlüssel. Wenn die Arbeitswelt sich so verändert, unabhängig davon, wie man das bewertet, vor allem hinsichtlich einer gewaltigen Expansion der Teilzeitarbeit, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass sie selbst mit 35 oder 40 Beitragsjahren können sie nicht auf Renten kommen, die wirklich ordentlich oberhalb der Sozialhilfe liegen. Und auch das Modell von Herrn Heil sieht ja nur eine geringfügige Aufstockung über die heute schon vorhandene Grundsicherung vor.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn daraus, den Arbeitsmarkt völlig umzukrempeln, damit man eben diese Probleme im Alter nicht mehr hat, oder umgekehrt die Altersvorsorge an den Arbeitsmarkt anpassen?
Ja, also natürlich ist die Forderung, dass wir gerade bei der Polarisierung der Löhne, und mir ist wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Polarisierung nicht nur bedeutet, dass wir viele Menschen haben, die sehr wenig verdient haben und verdienen derzeit. Wir haben zum Beispiel in Deutschland zurzeit 4,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die Vollzeit arbeiten und weniger als 2.000 Euro brutto im Monat für Vollzeitarbeit verdienen. Also das muss man sich mal vorstellen. Nicht nur, was das jetzt bedeutet, sondern in der Rente ist das eine absolute Katastrophe. Und das sind ja auch oft Leute, die dann keine Betriebsrenten haben und auch nicht privat vorsorgen konnten. Aber sozusagen, selbst wenn ich mir das wünschen würde, muss man realistisch bleiben. Die OECD kritisiert Deutschland wegen der Rentenproblematik für die Niedrigverdiener schon seit vielen Jahren, jedes Jahr, und sagt, anders als in anderen Ländern ist das zentrale Defizit, dass es in Deutschland keine richtigen Grundrentenmodelle gibt. Richtig meint, schauen Sie nach in die Niederlande beispielsweise oder auch in die Schweiz. Dort haben sie Grundrenten, die entweder steuerfinanziert werden oder aus der Rentenversicherung wie in der Schweiz, wo alle einzahlen müssen. Aber da hat sozusagen auch der arme Schlucker und derjenige, der nur aus welchen Gründen auch immer Teilzeit in Anführungsstrichen nur gearbeitet hat, einen Anspruch auf diese Mindestrente, diese Grundrente. Und so ein System ist natürlich bei aller Kritik im Detail wesentlich besser aufgestellt für die Absicherung, wenn sich die Arbeitsmarktverhältnisse ebenso verändern, wie wir das seit einigen Jahren und Jahrzehnten schon sehen.
Also das heißt, wir haben im Moment schlicht nicht die Art von Altersvorsorge, die zu dem Arbeitsmarkt passt, und man müsste die Art der Altersvorsorge verändern, weil man den Arbeitsmarkt und seine Entwicklungen letztlich nicht verändern kann?
Ja, beziehungsweise auch wenn Sie den Arbeitsmarkt jetzt wieder verändern in eine positivere Richtung, müssen Sie sehen, das dauert sehr, sehr lange. Das kann man nicht per Knopfdruck hinbekommen. Und auch wenn ich mir etwas anderes wünschen würde, muss ich realistisch davon ausgehen, dass die Verhältnisse zumindest auf absehbare Zeit so bleiben. Dann muss ich aber eine Antwort geben, wie reagiert das Alterssicherungssystem auf die veränderten Erwerbsformen? Und ich darf daran erinnern, dass heute bei den Älteren immer noch die Altersarmut relativ niedrig ist ein Erfolg der alten Rentenversicherung, weil heute viele da drin sind, die sich an die Spielregeln gehalten haben oder das auch konnten, nämlich lebenslang zu arbeiten und immer im Durchschnitt verdient haben oder darüber. So, und die profitieren noch von der alten Rentenversicherung. Jetzt kommen aber zunehmend, gerade in Ostdeutschland wird die nächste Welle kommen, Menschen rein, die mit ihren Erwerbsbiografien schlichtweg keine Chancen haben, oberhalb der Sozialhilfe eine Rentenleistung zu bekommen. Und die notwendige Antwort muss wie auch immer sein, es muss für diese Menschen unterm Strich mehr geben, dass sie für ihre Arbeit, die sie geleistet haben, dass es einen Unterschied macht, als ob sie ihr Leben lang nicht gearbeitet hätten und auch Anspruch auf eine Sozialhilfeleistung hätten.
Sie sagen wie auch immer, wie wäre denn Ihre Antwort?
Also ich würde im Idealfall tatsächlich für einen Systemwechsel in der Alterssicherung plädieren. Das wäre ein gewaltiger nationaler Kraftakt. Also die Systeme, wohlgemerkt vor allem für die Niedrigverdiener, so umbauen, dass wir in die Richtung unserer Nachbarländer kommen, wo die Geringverdiener besser abgesichert sind. Wenn man das nicht schafft oder, weil es ein Kraftakt ist, sehr lange dazu braucht, dann sollten wir auf alle Fälle über sinnvolle Freibetragsregelungen nachdenken. Das heißt also, für diejenigen, die da unten rumkrebsen müssen, müssen sich klar machen, wenn sie 45 Jahre zum heutigen Mindestlohn von 9,19 Euro arbeiten, kommen sie auf eine Rente, gesetzliche Rente von 690 Euro und liegen damit unter dem Sozialhilfesatz. Das muss man aufstocken. Das heißt, was wir heute schon haben bei den Betriebsrenten, den Riester-Renten, dass ein Teil dieser Renten nicht angerechnet wird auf den Grundsicherungsbedarf, das muss man auf die gesetzliche Rente übertragen. Das wäre eine erste Antwort. Meine Idealvorstellung wäre allerdings eine grundlegende Strukturreform der Alterssicherung.
Professor Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Vielen Dank. Wenden wir uns noch einmal den Gedanken zu, die Silvia Bovenschen, Literaturwissenschaftlerin und Essayistin, im Jahre 2006, 11 Jahre vor ihrem Tod, in ihrem Buch Älterwerden notiert hat. Gedanken, die, anders als vieles andere im Alter, vielleicht unabhängig sind von der jeweiligen finanziellen Lage. Gedanken zum Beispiel über die Einsamkeit.
Einsamkeit ist, dass man älter geworden, allein ist mit seinen Erinnerungen. Dass die, mit denen Erinnerungsverabredungen bestanden, nicht mehr erreichbar oder gar nicht mehr sind. Dass kaum etwas von dem, was öffentlich über die zurückliegenden Zeiten verlautbart wird, noch verträglich mit den privaten Rückblicken ist. Dass die Jugenderinnerung für die jetzt Jugendlichen klingt wie eine Erzählung aus dem Dreißigjährigen Krieg. Glück ist gute, langwährende Ehen, alte Freundschaften beglücken vermutlich durch einen Erinnerungsaustausch, der beständig durch die Filter aller hinzukommenden Erfahrung hindurchgetrieben, erneuert und lebendig gehalten wurde, bis zu dem Punkt, an dem ihr Witz und ihre Wahrheit nicht mehr im Anspruch auf eine allgemeine Geltung, sondern in den Akten dieser vertrauten Verständigung selbst liegt.
Mit diesen Gedanken der Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen aus ihrem Buch Älterwerden endet für heute der Tag in hr2 Kultur. Wenn's im Alter knapp wird, die Rentenfrage. So der Titel unserer Sendung, die Sie nachhören können in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.